Unter der Windhose. Ein Erlebnis aus dem fernen Westen von Karl May. Es war ein wunderbar schöner Junimorgen. Eine wirkliche Seltenheit in jener weit entlegenen Ecke, welche der nordwestliche Winkel des Indianerterritoriums mit den geradlinigen Grenzen von Kansas, Colorado und Neumexiko bildet. Es hatte während der Nacht ziemlich stark getaut. Nun funkelten an allen Halmen und Zweigen brillantene Tropfen, und der eigenartige Duft des Büffelgrases und der kurzlockigen Grama erhielt eine so erquickende Frische, dass die Lunge das balsamische Kumarin in langen, tiefen Zügen einatmete. Ein solcher Morgen pflegt auf die Stimmung des Menschen von wohltätiger Wirkung zu sein, und doch ritt ich ziemlich verdrossen in den prachtvollen Tag hinein. Der Grund war ein sehr einfacher. Mein Pferd ging lahm. Es war vorgestern im Galoppieren an einer Wurzel hängen geblieben, und in der Prärie ein lahmes Pferd zu reiten, das ist nicht nur ärgerlich, sondern es kann unter Umständen sogar von den verhängnisvollsten Folgen sein. Bei den dort täglich drohenden Gefahren hängen Leben und Sicherheit des Jägers nur zu oft von der Brauchbarkeit seines Tieres ab. Ich hatte mit einigen Colorado-Männern droben in der Nähe der Spanish Peaks gejagt und war dann über die Willow Springs hierher nach dem Neskutunga Creek gekommen, um an dessen rechten Ufer mit Will Salters zusammenzutreffen, mit welchem ich vor Monaten in Nebraska Biber gefangen und dann beim Scheiden das gegenwärtige Stelldichein verabredet hatte. Wir wollten das Indianerterritorium bis an dessen südöstliche Grenze durchreiten und dann gerade nach Westen in die Llano Estacado gehen, um diese berüchtigte Wüste kennenzulernen. Dazu war ein gutes Pferd unbedingt nötig, und das meinige lahmte. Es hatte mich treu durch viele Gefahren getragen. Ich wollte es gegen kein anderes vertauschen, und so war ich gezwungen, ihm Ruhe zu gönnen, bis der Fuß sich wieder eingerichtet haben werde. Die dadurch entstehende Zeitversäumnis war höchst unangenehm, und so erschien es nicht ganz ungerechtfertigt, dass ich mich nicht bei guter Laune befand. Während mein Mustang langsam über die Prärie hinkte, sah ich mich nach Anzeichen um, aus denen ich die Nähe des Flusses zu erraten vermochte. Da, wo ich ritt, gab es nur vereinzeltes Buschwerk. Nach Norden hin aber zog sich eine dunkle Linie hin, welche mich auf geschlosseneren Baum- oder Strauchwuchs schließen ließ. Ich lenkte also nach dieser Richtung ab, denn wo sich mehr Vegetation findet, muss auch mehr Wasser sein. Ich hatte recht gehabt. Die dunkle Linie bestand aus Mesquite und wilden Kirschensträuchern, welche sich an beiden Ufern des Flusses hinzogen. Dieser letztere war nicht breit und, wenigstens an der Stelle, an welcher ich auf ihn traf, auch nicht tief. Ich ritt langsam am Ufer hin, aufmerksam nach einem Zeichen Will Salters suchend, der ja schon vor mir hier angekommen sein konnte. Und richtig, im seichten Wasser lagen zwei große Steine hart nebeneinander, zwischen welche ein größerer Ast so eingeklemmt war, dass der kleine Zweig, welcher sich an demselben befand, flussabwärts wies. Dies war unser verabredetes Zeichen, welches ich in kurzen Unterbrechungen noch viermal bemerkte. Salters befand sich hier und war dem Laufe des Wassers nachgeritten. Da seine Fährte nicht mehr zu erkennen war und die Blätter der Signalzweige sich bereits in welkem Zustande befanden, so war Salters nicht später als höchstens gestern hier gewesen. Nach einiger Zeit bog der Fluss noch mehr nach Norden ab. Er schien einen Bogen zu machen. An dieser Stelle zeigte der Ast, welchen Will in den Ufersand gesteckt hatte, in die Prärie hinein. Er war also dem Flusse nicht gefolgt. Er hatte den Bogen des Flusses auf der Sehnenlinie abschneiden wollen. Ich tat natürlich ganz dasselbe. Nun gewahrte ich gerade vor mir einen nicht sehr hohen, einzelstehenden, zerklüfteten Berg, welcher vermöge seiner isolierten Lage ganz geeignet war, dem einsamen Westmanne als Fanal zu dienen. In einer guten halben Stunde hatte ich ihn erreicht. Sein Gipfel war kahl, der untere Teil nur von Buschwerk bestanden und zwar sehr dürftig. Darum wunderte ich mich an der Ostseite, als ich ihn umritten hatte, mehrere Gruppen von Platanen zu erblicken, von denen die stärkste beinahe mit der berühmten Platano orientalis, welche ich in Bujukdere bei Konstantinopel gesehen hatte, verglichen werden konnte. Sie war sicher über 1000 Jahre alt. Es fiel mir auf, dass das Erdreich in einem beträchtlichen Umkreise tief aufgewühlt war. Es gab da Löcher von einigen Metern Tiefe, sichtlich mit Hacke und Schaufel ausgearbeitet. Gab es hier in dieser entlegenen Gegend Menschen? Wozu waren diese Löcher gemacht worden? Ich ritt weiter, hielt aber bereits nach kurzer Zeit wieder an, denn ich gewahrte eine Fußspur im Grase. Als ich abgestiegen war, um sie genau zu untersuchen, fand ich, dass sie von einem weiblichen oder noch nicht ausgewachsenen männlichen Fuße, welcher mit indianischem, absatzlosem Mokassin bekleidet gewesen war, herrührte. Gab es hier Indianer? Oder hatte ein Weißer indianisches Schuhwerk getragen? Die Eindrücke beider Füße waren gleichmäßig. Jetzt fiel mir dieser Umstand nicht besonders auf. Später jedoch sollte ich an ihn erinnert werden. Eigentlich hätte ich dieser Fährte folgen sollen, aber sie führte nach Norden, dem Flusse zu, während meine Richtung ostwärts ging. Ich wollte baldigst auf Salters treffen, darum stieg ich wieder auf und ritt weiter. Nach einiger Zeit glaubte ich, aus gewissen Anzeichen schließen zu müssen, dass diese Gegend nicht so unbesucht sei, wie ich vorher geglaubt hatte. Einzelne zerknickte Halme, an den Zweigen gebrochene Ästchen, hier und da ein wie von einem menschlichen Fuße zum Mehl zertretenes Steinchen, ließen vermuten, dass hier irgendein Nachkomme des ersten Menschenpaares vorübergekommen sei. Darum war ich auch nur erstaunt, nicht aber erschrocken, als ich später, den Fluss wieder erreichend, hart am Ufer desselben ein mit jungen Tabaks- und Maispflanzen bestecktes Feld bemerkte. Jenseits dessen erhoben sich ein niedriges Blockhaus mit einer hohen, aber sehr beschädigten Fenz um den ziemlich beträchtlichen Vorplatz. Also eine Farm, hier am Neskutunga Creek. Wer hätte das denken sollen? Hinter der Fenz rieb sich ein alter, spitzhüftiger Gaul den Kopf an dem leeren Futtertroge und außerhalb derselben erblickte ich einen jungen Menschen, welcher beschäftigt war, eine schadhafte Stelle der Umzäunung auszubessern. Er schien über mein Erscheinen zu erschrecken, blieb aber stehen, bis ich bei ihm anhielt. »Good morning, Boy«, begrüßte ich ihn. »Darf ich erfahren, wie der Besitzer dieses Hauses heißt?« Er strich sich mit der Hand durch das dichte, blonde Haar, betrachtete mich forschend mit den prächtigen germanisch-blauen Augen und antwortete, »Rowlands heißt er, Sir.« »Du bist der Sohn?« Ich nannte ihn Du, weil er wohl kaum mehr als 16 Jahre zählte, obgleich sein kräftig entwickelter Körper eigentlich auf ein höheres Alter deutete. Er antwortete, »Ja, der Stiefsohn.« »Ist dein Vater daheim?« »Seht euch um. Da ist er.« Er deutete nach der engen, niedrigen Tür, aus welcher soeben ein Mann trat, welcher sich bücken musste, um oben nicht anzustoßen. Er war sehr lang, sehr hager und schmalbrüstig, und zwischen den wenigen Haaren seines dünnen Vollbartes blickte die Gesichtshaut wie gegerbtes Leder hervor. Seine Yankee-Physiognomie verfinsterte sich, als er mich sah. Er hatte ein altes Gewehr und eine Hacke in den Händen und legte beides nicht weg, als er langsam auf mich zutrat. Er richtete den stechenden Blick feindselig auf mich und erkundigte sich mit heißer klingender Stimme: »Was wollt ihr hier?« »Zunächst will ich euch fragen, Master Rowlands, ob nicht vielleicht gestern oder vorgestern ein Mann bei euch vorgesprochen hat, der sich Salters nannte und irgendeinen Auftrag zurückgelassen hat.« Da antwortete der Sohn schnell: »Das war gestern früh, Sir. Dieser Salters war...« Er konnte nicht weitersprechen. Sein Vater stieß ihm den Gewehrkolben in die Seite, dass der arme Junge wimmernd gegen die Fenz taumelte und rief zornig: »Willst du schweigen, Kröte? Wir haben keine Lust, einen jeden Landstreicher zu bedienen.« Und zu mir gewendet fuhr er fort: »Macht euch von dann, Mann! Ich wohne weder für euch noch für euren Salters hier.« Das war einfach grob. Ich hatte meine eigene Hinterweltsmanier, solche Leute zu behandeln. Ich stieg gemütlich vom Pferde, band es an die Fence und sagte: »Dieses Mal werdet ihr doch eine Ausnahme machen müssen, Master Rowlands. Mein Pferd geht lahm und ich werde hier bei euch bleiben, bis es geheilt ist.« Er trat einen Schritt zurück, maß mich mit zornblitzenden Augen vom Kopfe bis zu den Füßen herab und schrie: »Seid ihr toll? Mein Haus ist kein Boardinghaus, und wer sich hier breit machen will, dem brenne ich sehr einfach eine Ladung Schrot auf den Pelz. Sonst!«
Da ist ja auch dieser miserable Inzmann wieder. Warte, Bursche, dich will ich forträuchern!«
Ich folgte schnell mit meinem Blicke dem seinigen, welcher bei den letzten Worten auf ein nicht sehr entferntes Buschwerk gerichtet war. Von dort her kam ein junger Indianer herbeigeschritten. Rowlands erhob das Gewehr und legte auf ihn an. Er drückte gerade in demselben Augenblicke ab, in welchem ich ihm den Lauf zur Seite schlug. Der Schuss krachte, ging aber fehl.
»Hund, du vergreifst dich an mir!« brüllte mich der Yankee an. »Da, nimm das dafür!«
Er drehte schnell das Gewehr um und holte zum Kolbenhieber aus. Die Hacke hatte er vorher, um schießen zu können, weggelegt. Ich stieß ihm die Faust unter den erhobenen Arm und schleuderte ihn so kräftig gegen die Fence, dass sie unter ihm zusammenbrach. Die Büchse entfiel ihm und ich griff sie auf, ehe er sich wieder erhoben hatte. Er riss im Aufstehen das Messer aus der Scheide und gurgelte mit vor Zorn erstickter Stimme:
»Mir das auf meinem Grund und Boden, das kostet Blut und Leben!«
Ich hatte ebenso schnell meinen Revolver in der Hand, hielt ihm denselben entgegen und antwortete: »Ihr meint wohl euer Blut und Leben. Steckt sofort das Messer ein. Meine Kugel ist schneller als eure Klinge, Mann!« Er ließ den bereits erhobenen Arm sinken und hielt die Augen nicht gegen mich, sondern nach der anderen Ecke des Blockhauses gerichtet. Dort hielt ein Reiter, welcher unbemerkt von uns herbeigekommen war, und mir lachend zurief: »Schon bei der Arbeit, alter Bursche? Recht so! Schlage den Kerl nieder, er hat es verdient. Aber gib ihm keine Kugel, denn ein Schuss Pulvers ist er nicht wert.« Dieser Reiter war Will Salters. Er kam vollends herbei, gab mir die Hand und fuhr fort: »Welcome, Kamerad. Wenn es nach diesem Scurvy Fellow gegangen wäre, hättest du mich nicht wiedergefunden. Ich schätze, er hat dich gerade so empfangen wie gestern mich.« Dafür erhielt er einige Nasenstüber, für welche er mir eine Kugel nachschickte, die aber höflicher war als er. Sie wich mir weit zur Seite aus. »Ich wollte dich hier bei ihm erwarten, durfte aber nicht, sagte jedoch seinem Sohne, dass ich heute zurückkehren würde, um zu sehen, ob der Mann bei besserer Laune sei. Wenn es dir recht ist, geben wir ihm eine Lektion im Umgange mit unseresgleichen. Ich will mich einstweilen seiner Persönlichkeit versichern.« Er stieg ab. Da raffte Rowlands die Hacke vom Boden auf und floh in weiten Sprüngen davon. Wir blickten ihm verwundert nach. Sein Verhalten war befremdend. Erst rücksichtslose Grobheit und nun feige Flucht. Wir kamen nicht dazu, eine Bemerkung darüber zu machen, denn aus der Tür, hinter welcher sie bisher ängstlich versteckt gewesen war, trat jetzt eine Frau. Sie hatte Rowlands hinter den Büschen verschwinden sehen und fragte froh aufatmend: »Gott sei Dank. Ich glaubte schon, es werde zum Blutvergießen kommen. Er ist betrunken. Er hat während der ganzen Nacht fantasiert und dann die letzte Flasche Brandy ausgetrunken.«
»Ihr seid seine Frau?« fragte ich.
»Ja. Ich hoffe, dass ich es nicht zu entgelten habe, Messieurs. Ich kann ja nichts dafür.«
»Das wollen wir glauben. Fast möchte man annehmen, dass euer Mann geistig gestört sei.«
»Das ist er leider auch. Oh Gott, ihr glaubt gar nicht, wie unglücklich ich bin. Er bildet sich ein, dass ein Schatz hier in der Nähe vergraben liege. Den will er heben. Kein anderer soll ihn finden, und darum duldet er keinen Menschen in dieser Gegend. Hier, dieser junge Inzmann ist schon seit 4 Tagen hier. Er konnte nicht weiter, weil er sich den Fuß vertreten hat und wollte bei uns bleiben, bis er wieder richtig laufen kann. Aber Rowlands jagte ihn fort. Nun muss der arme Teufel im Freien kampieren.«
Sie deutete auf den Indianer, welcher herbeigekommen war. Es war alles so schnell geschehen, dass ich ihn noch nicht wieder hatte beachten können. Er mochte 18 Jahre alt sein. Sein Anzug war aus mit Gehirn gegerbter Hirschhaut gefertigt und an den Nähten ausgefranst. Diese Fransen waren nicht mit Menschenhaaren geschmückt. Er hatte also noch keinen Feind getötet. Sein Kopf war unbedeckt, seine Waffen bestanden aus einem Messer und Bogen mit Köcher. Er durfte wohl noch kein Feuergewehr tragen. Um den Hals trug er eine messingne Kette, an welcher das Rohr einer Friedenspfeife hing. Der Kopf derselben fehlte. Das war das Zeichen, dass er sich auf der Wallfahrt nach den heiligen Steinbrüchen befand, aus welchen die Indianer den Pfeifenton beziehen. Während dieser Reise ist ein jeder unverletzlich. Selbst der blutgierigste Gegner muss ihn da unbeschädigt ziehen lassen, ja ihn nötigenfalls sogar beschützen. Die offenen, intelligenten Züge dieses Jünglings gefielen mir. Das Gesicht hatte einen fast kaukasischen Schnitt. Die Augen waren sammetschwarz und mit dem Ausdrucke des Dankes auf mich gerichtet. Er streckte mir die Hand entgegen und sagte,
»Du hast Isha Shiotua beschützt. Ich bin dein Freund.«
Diese letztere Versicherung klang sehr stolz. Das gefiel mir ebenso wie der Sprecher selbst. Sein Name aber frappierte mich. Isha Shiotua ist ein apachisches Wort und heißt so viel wie kleiner Hirsch. Darum fragte ich, »Bist du Apache?«
Isha Shiotua ist der Sohn eines Häuptlings der Gila Apachen, der tapfersten roten Männer.
Sie sind meine Freunde. Und Winnetou, der größte ihrer Häuptlinge, ist mein Bruder. Sein Blick fuhr rasch und scharf auf meine Gestalt empor. Dann fragte er,
Winnetou ist der tapferste der Helden. Wie nennt er dich?
Selkilata. Da trat er um mehrere Schritte zur Seite, senkte den Blick und sagte,
Die Söhne der Apachen kennen dich. Ich bin noch kein Krieger. Ich darf nicht mit dir sprechen.
Das war die Demut eines Indianers, welcher den Rang eines anderen offen anerkennt, den Kopf aber nicht um einen Zehntel Zoll niederbeugt. Du darfst mit mir sprechen, denn du wirst einst ein berühmter Krieger sein. Du wirst in kurzer Zeit nicht mehr Isha Shiotua, der kleine Hirsch, heißen, sondern Penulte, der große Hirsch. Du hast einen kranken Fuß?
Ja.
Und du bist aus deinem Wigwam ohne Pferd gegangen?
Ich hole den heiligen Pfeifenton. Ich laufe.
Dieses Opfer wird dem großen Geiste gefallen. Komm in das Haus.
Ihr seid Krieger und ich bin noch jung. Erlaubt, dass ich bei meinem kleinen weißen Bruder bleibe.
Er trat zu dem hübschen, blonden, blauäugigen Knaben, welcher still und traurig dagestanden hatte, die Hand auf die Stelle gelegt, an welcher ihn der Gewehrkolben seines Vaters getroffen hatte. Die beiden wechselten einen Blick, ganz unbewusst, mir aber sofort auffallend. Sie standen jedenfalls jetzt nicht zum ersten Male nebeneinander. Der kleine Hirsch war nicht ohne Absicht hier. Er verbarg ein Geheimnis, vielleicht gar ein für die Bewohner des Blockhauses gefährliches. Ich fühlte das Verlangen, hinter dasselbe zu kommen, ließ mir aber nichts merken. Die Knaben blieben also im Freien. Ich folgte mit Will Salters der Frau in das Haus oder vielmehr in die Hütte, deren Inneres aus einem einzigen Raume bestand. Da sah es denn höchst ärmlich aus. Ich war schon in mancher Blockhütte gewesen, deren Bewohner sich auf das Notwendigste zu beschränken hatten. Hier aber war es schlimmer. Das Dach war höchst defekt. Die Verstopfung der Zwischenräume in den Blockwänden verschwunden. Durch diese Löcher und Ritzen kroch das Elend ein und aus. Über dem Herde hing kein Kessel. Der Speisevorrat schien nur aus einer geringen Anzahl von Maiskolben zu bestehen, welche in einer Ecke lagen. Die einzige Kleidung der Frau bestand aus dem dünnsten verschossenen Druck Kattun. Sie ging barfuß. Ihr einziger Schmuck war die Sauberkeit, welche trotz dieser Ärmlichkeit wohltuend an ihr auffiel. Auch ihr Sohn war höchst ungenügend gekleidet gewesen, doch jede zerrissene Stelle sorgfältig ausgebessert. Als ich auf das nur aus Laub bestehende Lager in der Ecke und dann in das bleiche, abgehärmte Gesicht dieser braven Frau blickte, kam mir, ohne dass ich es eigentlich wollte, die Frage über die Lippen, »Ihr habt Hunger, liebe Frau?« Sie errötete schnell und wie beleidigt, dann aber brachen plötzlich die Tränen aus ihren Augen und sie antwortete mit der Hand nach dem Herzen greifend,
»O Gott, ich wollte gar nicht klagen, wenn nur Josef sich satt essen könnte. Unser Feld trägt nichts, weil mein Mann es verwildern lässt. So sind wir also auf die Jagd angewiesen, die aber auch nichts bringt, weil Rowlands den Wahnsinn hat, nur immer nach dem Schatze zu graben.«
Ich eilte hinaus zu meinem Pferde, um meinen Vorrat an Dürrfleisch hereinzuholen, den ich ihr gab. Der gute Will Salters war ebenso schnell zu seinem Pferde und brachte auch seinen Vorrat herein.
»O, Messieurs, wie gut ihr seid«, sagte sie. »Man möchte euch gar nicht für Yankees halten.«
»Da habt ihr wenigstens in Beziehung auf mich sehr recht«, antwortete ich. »Ich bin Deutscher. Master Salters aber hat zwar nur von mütterlicher Seite deutsches Blut in den Adern, ist aber ein noch viel besserer Kerl als ich. Seine Mutter war Österreicherin.«
»Herrgott, und ich bin in Brünn geboren«,
rief sie aus, die Hände froh zusammenschlagend. »Also eine Deutsche. So können wir uns ja der Muttersprache bedienen.«
»Ach ja, ach ja. Ich darf mit meinem Sohn nur heimlich Deutsch reden. Rowlands leidet es nicht.«
Ein schrecklicher Kerl, sagte Salters. Ich will sie nicht kränken, aber es ist mir ganz so, als ob ich ihm früher, vor Jahren, einmal begegnet sei, unter für ihn nicht ehrenvollen Umständen. Er hatte eine große Ähnlichkeit mit einem Kerl, den man nur unter einem indianischen Namen kannte. Ich weiß nicht, was dieser Name bedeutet. Wie lautete er doch nur, ich glaube, so ähnlich wie Indano oder Indanjo. Intancho, klang es vom Eingange her. Dort stand der junge Indianer. Er hatte natürlich nicht die deutschen Worte, aber doch den Namen verstanden. In seinem Auge glühte es flackernd auf. Als da mein Blick forschend auf ihn fiel, drehte er sich um und verschwand von der Tür. »Dieser Name ist dem Apachischen entnommen, welches du nicht verstehst«, erklärte ich dem Gefährten. »Es bedeutet so viel wie böses Auge.« »Böses Auge?«, fragte die Frau. »Diese Worte sagt mein Mann sehr oft, wenn er im Traum spricht oder in der Betrunkenheit dort in der Ecke sitzt und sich mit unsichtbaren Personen zankt. Er ist zuweilen über eine Woche lang fort. Da bringt er sich aus Fort Dodge drüben am Arkansas Brandy mit. Ich weiß nicht, wovon er ihn bezahlt. Dann trinkt und trinkt er, bis er nicht mehr denken kann und spricht von Blut und Mord, von Gold und Nuggets, von einem Schatze, der hier vergraben liegt. Wir getrauen uns dann Tage und Nächte lang nicht in die Hütte, aus Angst, dass er uns umbringen werde.« »Sie unglückliche Frau, wie sind Sie denn zu der Kühnheit gekommen, einem solchen Manne nach diesem Winkel der Wildnis zu folgen?«
»Ihm? Oh, mit ihm wäre ich niemals hierher gegangen. Ich kam mit meinem ersten Manne und dessen Bruder nach Amerika. Wir kauften Land und wurden von dem Agenten betrogen. Das Dokument, welches wir über den Kauf erhielten, war gefälscht. Als wir nach dem Westen kamen, hatte der rechtmäßige Eigentümer die Stelle schon seit Jahren bewohnt und bebaut. Unser Geld war alle. Es blieb uns nichts übrig, als vom Ertrage der Jagd zu leben. Dabei gingen wir immer weiter nach dem Westen. Mein Mann wollte nach Kalifornien. Er hatte von dem Golde gehört, welches dort gefunden wird. Wir kamen bis hierher. Da ging es nicht weiter. Ich war krank und erschöpft. Wir kampierten im Freien, fanden aber zum Glücke nach kurzer Zeit diese Blockhütte. Sie war verlassen. Wem sie gehört hat, wissen wir nicht. Wir behalfen uns so, wie es eben gehen wollte. Aber der Gedanke an Kalifornien ließ meinem Manne keine Ruhe. Er wollte hin. Ich konnte nicht und sein Bruder wollte nicht. Er hatte Sehnsucht nach der Heimat. Gott allein weiß es, nach welchen schweren Kämpfen ich die Erlaubnis gab, dass mein Mann allein nach dem Goldlande gehen möge, um sein Glück zu versuchen, während der Schwager bei mir bleiben solle. Er ist nie zurückgekehrt. Ein halbes Jahr nach seinem Weggange wurde mir mein Josef geschenkt. Er hat seinen Vater nie gesehen. Er war 3 Jahre alt, als der Schwager einst des Morgens auf die Jagd ging und nicht wiederkam. Einige Tage später fand ich ihn am Ufer des Flusses liegen. Er hatte eine Schusswunde im Kopfe. Vielleicht ist er von einem Indianer ermordet worden.
War er skalpiert?
Nein.
So ist der Mörder ein Weißer. Wie aber haben Sie leben können?
Von dem kleinen Maisvorrate, den wir hier nebenan erbaut hatten. Dann kam ein jetziger Mann in diese Gegend. Er wollte jagen und dann weitergehen, blieb aber länger und länger und zuletzt für immer da. Ich war froh, ihn zu haben. Ohne ihn wäre ich mit meinem Kinde verhungert. Er ging hinüber nach Dodge City und ließ meinen Mann für tot erklären. Ich brauchte einen Beschützer und meinen Sohn einen Vater. Rowlands ist beides geworden. Einst aber hatte ihm von einem Schatze geträumt, der hier vergraben sei. Sonderbarerweise wiederholte sich dieser Traum so oft, dass Rowlands nicht nur fest an die Existenz dieses Schatzes glaubt, sondern in einen förmlichen Wahn verfallen ist. Des Nachts fantasiert er von dem Golde und des Tages gräbt er nach dem Golde.
Wohl an dem Berge, an dessen Fuße die alten Platanen stehen.
Ja, aber ich darf nicht mit hin und mein Sohn ebenso wenig. Ich kann keinem Menschen sagen, wie unglücklich ich bin. Ich bete täglich und stündlich um Errettung, wenn Gott doch helfen wollte.
Er wird helfen, wenn auch seine Hilfe Ihnen anfänglich Schmerz bereiten sollte. Ich habe so oft im Leben die Erfahrung gemacht, dass... Ich wurde unterbrochen. Josef kam herein und bat uns, hinauszukommen, um den Himmel zu betrachten. Wir folgten ihm, verwundert über dieses Verlangen. Der kleine Hirsch stand draußen und blickte aufmerksam nach einem Wölkchen, welches fast scheitelrecht über unseren Köpfen stand.
sonst aber war der Himmel vollständig rein und ungetrübt. Josef sagte uns, dass der Indianer dieses Wölkchen für uns sehr gefährlich halte. Der kleine Hirsch sprach nämlich ganz leidlich Englisch und konnte sich also dem weißen Knaben verständlich machen. Will Salters zuckte die Achsel und sagte, »Dieses Zigarrenwölkchen soll gefährlich sein.« Da wendete der Indianer den Kopf zu ihm hin und sagte nur das eine Wort. »Ichi!«
»Was bedeutet das?« fragte mich Will.
»Wind. Sturm.«
»Unsinn. Ein gefährlicher Wind, also eine Böe, kommt nur aus einem Loche. Das heißt, wenn sich der ganze Himmel schwarz umzogen hat und sich in dieser schwarzen Decke ein rundes, helles Loch befindet. Hier aber ist es umgekehrt. Der Himmel ist außer dieser Stelle vollständig ungetrübt.«
»Keekena ilchi«, sagte der Indianer.
Jetzt wurde ich doch aufmerksamer. Diese drei Worte bedeuten »der hungrige Wind«. Der Apache bezeichnet mit diesem Ausdruck einen Wirbelsturm. Ich fragte den jungen Mann, ob er einen solchen befürchte. Er antwortete
»Keekena agilchi«.
Das heißt »der sehr hungrige Wind« und bedeutet gar eine Windhose. Wie kam der Apache zu dieser Vermutung? Ich konnte an dem Wölkchen wirklich nichts Verdächtiges bemerken, aber ich wusste auch, dass diese Kinder der Wildnis einen wunderbaren Instinkt für gewisse Naturereignisse besitzen.
»Unsinn«, meinte Salters zu mir. »Komm herein. Ich glaube gar, du fängst an, ein bedenkliches Gesicht zu machen.«
Da legte der Indianer sich die Finger an die Stirn und sagte zu ihm, »Kaa chapeno«. Er hatte wohl gemerkt, dass Will nicht Apachisch verstand und bediente sich dieses Tonkawa-Dialektes, zu Deutsch »Ich bin nicht krank«, nämlich im Kopfe. Salters verstand ihn, nahm ihm aber die Worte übel und trat wieder in die Hütte. Ich benutzte diese Gelegenheit, dem kleinen Hirsch zu zeigen, dass ich ihm seine früheren Antworten nicht geglaubt habe. Ich fragte ihn, »Welcher Fuß meines jungen Freundes ist krank?«
»Sinchka, der linke Fuß«,
antwortete er. Warum aber hinkte mein Bruder mit dem rechten Fuß, als er dort aus den Sträuchern kam? Es glitt ein Lächeln der Verlegenheit über sein Gesicht, doch antwortete er schnell gefasst,
»Mein tapferer Bruder hat sich geirrt.«
»Mein Auge ist scharf. Warum hinkt der kleine Hirsch nur dann, wenn er gesehen wird? Warum ist sein Gang richtig, wenn er allein ist?« Er blickte mich forschend an, ohne zu antworten. Darum fuhr ich fort, »Mein junger Freund hat von mir gehört. Er weiß, dass ich die Fährte lese, dass mich kein Halm des Grases, kein Korn des Sandes zu täuschen vermag. Der junge Hirsch ist heute früh vom Berge herabgekommen und nach dem Flusse gegangen, ohne zu hinken. Ich habe seine Spur gesehen. Hat er auch jetzt den Mut zu sagen, dass ich mich täusche?« Er senkte den Blick zur Erde und schwieg. »Warum sagt der Hirsch, dass er nach den heiligen Steinbrüchen mit seinen Füßen gehe?« fuhr ich fort. »Er ist von seinem Wigwam aus bis hierher geritten.«
»Uff«, antwortete er erstaunt. »Wie könntest du das wissen?«
»Ist nicht der größte Häuptling der Apachen mein Lehrer gewesen? Meinst du, dass ich ihm die Schande mache, mich von einem jungen Apachen, der noch kein Feuergewehr tragen darf, hintergehen zu lassen? Dein Tier ist ein Chikayekle, ein Rotschimmel.«
»Uff, uff«, rief er zweimal als Ausdruck der höchsten Verwunderung.
»Willst du den Bruder Winnetous belügen?« fragte ich vorwurfsvoll. Da legte er die Hand auf das Herz und antwortete,
»Chiitkli takla hotli, chikaye kle. Ich habe ein Pferd, einen Rotschimmel.«
»So ist es recht. Ich sage dir sogar, dass du heute früh bei Zeiten die ganze indianische Schule durchgeübt hast.«
»Mein weißer Bruder ist allwissend wie Manitou, der große Geist«, rief er aus, förmlich betroffen.
»Nein. Du bist im Karriere geritten, mit einem Fuße im Sattel hängend und mit einem Arme am Halsriemen, deinen Körper an die eine Seite des Pferdes legend. Das tut man im Kampfe, um sich vor den Geschossen des Feindes zu schützen, zur Friedenszeit aber nur, wenn man die volle Schule übt. Nur bei einem solchen Ritte ist es möglich, dass Mähnenhaare sich am Griff und Scheide des Messers verfitzen und ausgerissen hängen bleiben. Solches Mähnenhaar kann nur ein Rotschimmel haben.« Er fuhr mit beiden Händen nach dem Gürtel, an welchem das Messer in der Scheide steckte. Daran hingen einige Haare. Ich sah trotz seiner indianischen Hautfärbung, dass er errötete, und fügte hinzu, Das Auge des kleinen Hirsches ist hell, aber noch nicht geübt genug für solche Kleinigkeiten, an denen doch oftmals das Leben hängt. Mein junger Bruder ist hierher gekommen, um den Besitzer dieses Hauses zu sehen. Hat er eine Blutrache mit demselben?
»Ich habe das Gelübde des Schweigens abgelegt«, antwortete er. »Aber mein weißer Bruder ist der Freund des berühmtesten Apachen. Ich will ihm zeigen, was er mir heute noch zurückgeben wird. Er kann davon sprechen, denn meine Stunde ist gekommen.«
Er öffnete das Jagdhemd und zog ein wie ein Briefkuvert viereckig zusammengelegtes Leder hervor. Er gab es mir und schritt davon, nach dem Maisfelde zu, bei welchem jetzt der blonde Josef stand. Ich sah noch, dass er diesem beim Arm ergriff und mit sich fortzog. Ich schlug das Leder, welches aus einem gegerbten Hirschfelle geschnitten war, auseinander. Der Inhalt bestand aus einem zweiten Lederstücke aus Büffelkalbsfell, nur von den Haaren befreit, mit Kalk gebeizt und zu Pergament geglättet. Es war zweimal zusammengeschlagen. Als ich es auseinandergefaltet hatte, sah ich eine Reihe von Figuren in roter Farbe hervorgebracht, in der Zeichnung ganz ähnlich der berühmten Felseninschrift von Tsitsumovi in Arizona gehalten. Ich hatte ein Dokument in Indianerschrift in den Händen. Eine solche Seltenheit, dass ich gar nicht sogleich an das Entziffern dachte, sondern in die Hütte eilte, um Will Salters diesen Schatz zu zeigen. Er schüttelte den Kopf dazu und meinte ganz verwundert,
»Das soll man lesen können?«
»Natürlich.«
»Nun, so liest du es. Schon wenn es sich um unsere gewöhnliche Schrift handelt, will ich mich lieber mit 20 Insmen als mit 3 Buchstaben herumschlagen. Ich bin niemals ein Held im Lesen gewesen. Ich schreibe meine Briefe dem Adressaten gleich hier mit der Doppelbüchse in den Leib. Das ist das Kürzeste. Die Feder zerbricht mir zwischen den Fingern und die Tinte schmeckt zu schlecht. Nun erst diese Figuren zu entziffern, das ist ja fürchterlich. Man kann sie hier in der dunklen Hütte, die nur 2 kleine Gucklöcher an der Stelle der Fenster hat, ja gar nicht einmal erkennen. So komm mit hinaus vor die Tür. Na, mitgehen will ich wohl. Das Lesen aber magst du allein besorgen.« Wir gingen hinaus. Die Frau blieb zurück. Sie hatte auf dem Herde ein kleines Feuer angezündet, um einige Stückchen unseres Fleisches zu braten. Ich hatte die Augen natürlich sofort auf den Figuren. Will Salters aber hielt die seinigen nach dem Himmel gerichtet. Er brummte bedenklich, eigentümliche Wolke. Habe noch niemals so etwas gesehen. Was sagst du dazu?« Dadurch aufmerksam gemacht, blickte ich empor. Das Wölkchen war nicht viel größer geworden, hatte aber ein anderes Aussehen bekommen. Vorher bläulich-grau hatte es jetzt eine hellrote, durchsichtige Färbung, und es war, als ob von ihm aus Millionen und Abermillionen Spinnenfaden dünne, matt-goldene Fäden nach der ganzen Ausdehnung des Gesichtskreises hinuntergingen. Diese kaum sichtbaren Fäden zuckten nicht, sie waren vollständig unbeweglich, wie fest angespannt.
»Nun?« fragte Will. »Ich habe auch nie etwas Ähnliches gesehen. Sollte dieser junge Mensch, der Insmann, recht behalten mit seinem Wirbelwinde, uns alten, erfahrenen Savannenleuten gegenüber?« »Bedenklich sieht es aus. Der Apache sprach gar von einer Windhose. Das wäre noch schlimmer.« »Es mag sein, was es wolle, wir müssen es eben abwarten. Ich hoffe, du kannst dich in deiner Indianerschrift besser zurechtfinden als da oben in dem unbegreiflichen Fadengewirr. Wie steht es?«
»Wollen sehen. Da vorn sehe ich eine Sonne gemalt, mit nur aufwärtsgehenden Strahlen, also wohl die aufgehende Sonne. Dann kommen 4 Reiter, sie haben Hüte auf, sind also wahrscheinlich weiße. Der vorderste hat etwas am Sattel hängen, kleine Säcke sollen es wohl sein. Hinter diesen 4 kommen 2 andere, sie haben Federn auf den unbedeckten Köpfen, dürften also wahrscheinlich Indianerhäuptlinge vorstellen.«
»Na, das ist ja alles sehr einfach. Nennst du das etwa Lesen?«
»Es ist der Anfang dazu. Man muss erst die Buchstaben kennenlernen, ehe man sie zu Wörtern zusammenzusetzen vermag. Es befinden sich nun noch einige kleinere Figuren hier, welche über den größeren angebracht sind. Über dem einen Indianer sehe ich einen Büffel, welcher das Maul öffnet, aus dem einige kleine Striche hervorgehen. Aus dem Maule kann nur die Stimme hervorgehen, es ist also wohl ein brüllender Stier gemeint. Über dem Kopfe des anderen Insmann ist eine Tabakspfeife, aus deren Kopf ähnliche Striche hervorgehen. Das soll wohl Rauch bedeuten. Die Pfeife brennt also.
»Du, ich fange an, lesen zu können«, sagte Will. »Da fällt mir ein, dass es zwei Apachenhäuptlinge gab. Zwei Brüder. Der eine war der brüllende Büffel und ist seit langem tot, und der andere hieß die brennende Pfeife, weil er von friedlicher Gesinnung war und gern mit jedermann die Friedenspfeife rauchte. Er soll noch leben.« »So sind vielleicht gar diese beiden gemeint. Wollen sehen. Über den zweiten Weißen ist ein Auge gemalt mit einem hindurchguckenden Strich. Entweder hat er nur ein Auge oder er ist auf dem einen blind oder das Auge ist krank.« »Ah, das wäre ja der Name, den du vorhin nanntest, böses Auge.« »Das soll wohl heißen boshaftes Auge. Und über dem dritten Weißen ist ein Beutel mit einer danach greifenden Hand. Sollte das Diebstahl bedeuten?«
»Ja, ja, gewiss«, sagte Salters schnell, »die stehlende Hand. Ich hab's, ich hab's. Jetzt weiß ich, wo ich diesen Rowlands gesehen habe. Nämlich droben in den schwarzen Bergen. Er hieß Haller, war ein Pferde- und Biberfallendieb und wurde die stehlende Hand genannt.« »Du wirst dich irren.« »Nein, nein. Die stehlende Hand und das böse Auge waren Vettern oder gar Brüder und hielten zusammen. Sie sind gemeint. Weiter, weiter.« »Da die aufgehende Sonne voransteht, so sind diese Reiter nach Sonnenaufgang, also nach Osten geritten. Hier auf der zweiten Zeile kommen dieselben Figuren wieder vor, und zwar öfters und in verschiedenen Gruppen. Erste Gruppe, die drei hinteren Weißen schießen auf den Voranreitenden. Zweite Gruppe, er liegt tot am Boden und sie haben seine Säcke oder Beutel. Dritte Gruppe, die Indianer schießen auf die Weißen. Vierte Gruppe, zwei Weiße und ein Indianer. Der brüllende Büffel sind tot. Die stehlende Hand entflieht. Fünfte Gruppe, die brennende Pfeife vergräbt die Beutel. Sechste Gruppe, die brennende Pfeife hat den brüllenden Büffel auf dem Pferde und reitet hinter der stehlenden Hand her. Verfolgt ihn wahrscheinlich. Siebente Gruppe, die brennende Pfeife begräbt den brüllenden Büffel. Die stehlende Hand ist verschwunden. Nun kommen noch zwei kleine Bilder. Da stehen drei Bäume. Unter dem mittleren stecken die Beutel in der Erde. Und dann kommt ein großer, einzelner Baum, unter welchem man den brüllenden Büffel in der Erde liegen sieht. Sein Grab also. Jetzt löst sich das ganze schaurige Erlebnis leicht. »Halt!« unterbrach mich Salters. »Lass einmal diese Angelegenheit auf sich beruhen und blicke in die Höhe. Merkst du denn nicht, dass es ganz finster wird? Siehe dir doch um Gottes Willen einmal den Himmel an!« Ich folgte seiner Aufforderung und erschrak. Die erwähnten mattgoldenen Fäden waren verschwunden. An ihrer Stelle sah ich mehrere dunkle Striche, zu denen sie sich höchstwahrscheinlich zusammengezogen hatten und welche die Wolke, die tief dunkel geworden war, mit dem nördlichen Horizonte verbanden. Der übrige Teil des Himmels war hell und rein. An den Strichen wurde die Wolke wie an starken, straffen Seilen abwärts nach Norden gezogen. Das ging zusehends schnell. Je weiter sie zur Erde gezogen wurde, desto deutlicher sah man von der letzteren aus eine erst durchsichtige und dann immer mehr verdunkelnde Masse emporsteigen, unten breit, oben schwächer werdend, sich drehend und mit dem oberen, hin und her flatternden Schwanze nach der Wolke haschend. Diese sank immer schneller nieder, oben sich verbreiternd, nach unten nun ihrerseits einen Schwanz aussendend. Die beiden Schwänze suchten sich und fanden sich. Als sie sich berührten, war es, als ob die Wolke auf die Erde herabgerissen werden solle. Aber sie hielt sich in der Luft und bildete mit dem Wirbelwind nun einen sich rasend schnell um seine eigene Achse drehenden Doppeltrichter, dessen Spitzen sich in der Mitte vereinigt hatten, während seine beiden Grundflächen unten an der Erde und hoch oben in der Luft wohl einen Durchmesser von 50 Meter erreichten. Da sich in der Umgebung nur niedriges Buschwerk befand, so konnten wir die beängstigende Naturerscheinung fast in ihrer ganzen Achsenhöhe beobachten. Sie wickelten und wirbelten sich sehr schnell vorwärts, grad auf uns zu, und hier um uns gab es völlige Unbewegtheit der Luft und eine plötzlich eingetretene Schwüle, welche uns sofort den Schweiß aus allen Poren trieb. »Der kleine Hirsch hat recht gehabt«, sagte ich. »Es handelt sich um unser Leben. Schnell, Will. Retten wir uns und die Frau.« »Wie denn und wohin denn?« fragte er erschrocken. »Auf unsere Pferde. Wir wissen doch nicht, wohin wir uns wenden sollen.«
So eine Windhose ist freilich unberechenbar in ihren Bewegungen, aber wir müssen eben unsere Richtung ändern, sobald sie die ihrige ändert. Vielleicht wird sie vom Flusse aufgehalten und kommt gar nicht herüber auf unsere Seite. Hole Rowlands Gaul hinter der Fence hervor, ich springe nach der Frau.
Ich fand diese am Herde, ohne Ahnung der ihr drohenden Gefahr. Sie fiel fast in Ohnmacht, als ich ihr mitteilte, was draußen vorgehe. Ich fasste sie und trug sie eilig hinaus. Will kam eben mit dem Gaule an.
»Das Tier tut obstinat«, rief er. »Ich will mich draufsetzen. Er ist nicht gesattelt und die Lady würde beim ersten Schritte abgeworfen. Hebe sie auf meinen Fuchs. Schnell, schnell!«
Er sprang auf und trieb das alte Pferd im Galoppe vorwärts.
»Können Sie reiten?« fragte ich die Frau. »So nicht, wie es hier sein muss«, jammerte sie. »So nehme ich sie zu mir.«
Ich schwang mich auf den Fuchs, welcher zwei Personen eher tragen konnte als mein Lama Brauner, zog die Zitternde zu mir herauf, so dass sie quer auf meinen Knien lag, ergriff meinen Lahmen beim Zügel und folgte dem voransprengenden Sortes. Das war alles so schnell geschehen, dass vom ersten Erblicken der Windhose bis jetzt nicht mehr als eine Minute vergangen war. Ich hatte es nicht bequem. Mit der rechten musste ich die Frau halten und mit der linken den Fuchs leiten und auch den Braunen führen. Aber es ging. Als wir eine ziemlich bedeutende Strecke zurückgelegt hatten, rief ich Will zu, jetzt anzuhalten. Er tat es und wir drehten uns um. Die Trombe hatte jetzt fast den Fuß erreicht. Von Luft und der Wolke war nichts mehr zu sehen. Sie bildete ein finsteres Ungetüm, genau von der Gestalt einer Sand- oder Eieruhr, aber von riesenhafter Größe, in welcher ausgerissene Sträucher, Steine und mächtige Rasenstücke mit ganzen Wagenladungen von Sand rundum gewirbelt wurden. Ein entsetzliches, überirdisch erscheinendes Ungetüm. Jetzt hatte sie das Ufer erreicht. Wird sie halten bleiben, sich am jenseitigen Ufer fortbewegen, auf oder abwärts, vielleicht in sich zusammenfallen? So fragten wir uns. Der Mensch, der in ihren Bereich kam, war sicher verloren. Turmhoch, auf und nieder und um sich selbst gewirbelt, musste er ersticken, wenn er nicht vorher zur Erde geschmettert oder von den sich mit ihm drehenden Massen zerquetscht wurde. Sie hielt an, als ob sie sich besinnen wolle. Der obere, nach abwärts sich verjüngende Trichter neigte sich herüber, die bisherige Richtung fortzusetzen. Er zerrte an dem unteren Trichter, fast schien es, als ob er sich von demselben losreißen wolle. Da tat es einen fürchterlichen Krach. Die dunkleren, kompakteren Massen, Sand, Steine, Sträucher, Rasen verschwanden, und eine lange Wassersäule stieg auf, erst von zylindrisch gleichmäßiger Gestalt, dann sich in der Mitte einengend, die frühere Figur eines Doppelkegels annehmend. Aus der Windhose war eine Wasserhose geworden, die sich wie zornig über den Flusse erlittenen Aufenthalt nun mit doppelter Schnelligkeit fortbewegte, augenblicklich die Blockhütte erfassend gerade auf uns zu.
»Fort jetzt! Da rechts hinüber!« schrie ich auf.
Die Pferde waren nur schwer für den kurzen Moment zu halten gewesen. Sie erkannten die Gefahr und schossen fort, dass wir sie gar nicht anzutreiben brauchten. Den Blick auf die Wirbelhose gerichtet, sah ich zu meiner Freude, dass sie eine westliche Richtung nahm. Sie entfernte sich von uns. Wir konnten wieder anhalten und waren gerettet, wenn sie nicht umkehrte. Aber dieses Letztere geschah nicht. Sie bewegte sich in ungeminderter Schnelligkeit weiter, nicht mehr durchsichtig wie am Wasser, sondern wieder dunkel und undurchsichtig. Sie hatte alles, worauf sie stieß, von der Erde auf und emporgerissen. Wir sahen, wie sie wuchs und an Mächtigkeit gewann. Alles, was sie nicht in sich zu halten vermochte, weit von sich schleudernd, verfolgte sie, verderbenbringend ihren Weg, bis auf einmal von fernher ein donnerndes Getöse erfolgte, unter dem die Erde erbebte. Sie war verschwunden. Aber fast in demselben Momente hatte sich, wir wussten gar nicht wie, der ganze Himmel schwarz umhüllt und es stürzte ein Regen hernieder, dessen Tropfen größer als eine Erbse waren.
»Unser Haus, unsere Wohnung, was ist aus ihr geworden?«
jammerte die Frau, jetzt zum ersten Mal ihr Schweigen brechend. Statt der Antwort setzten wir die Pferde in scharfen Trab und kehrten nach dem Blockhause zurück. Nach dem Blockhause? Nein. Das war nicht mehr vorhanden. Es war auseinandergerissen, auseinandergedreht, wie man ein dünnes, haltloses Strohgeflecht zerfetzt. Die schweren, mannesstarken Stämme und Klötze, aus denen es bestanden hatte, waren weit, weit mit fortgeschleppt und dann wieder zur Erde geschleudert worden. Von der Fence war keine Spur zu sehen, keine einzige Planke, keine Latte, keine Stange, alles durch die Lüfte mit davongewirbelt. Die Frau sank vor Entsetzen in einen Zustand der Empfindungslosigkeit. Das war uns lieb. Ich dachte an ihren Mann, an ihren Sohn, an den jungen Inzmann. Ich wusste, seit ich die Zeichnung besaß, wo die Genannten zu finden seien. Dort an dem Berge, an welchem die Windhose in sich zusammengestürzt war, weil er als ein unüberwindbares Hindernis in ihrem Wege gelegen hatte. Wie aber mochte sie geendet haben? Jedenfalls wie eine sterbende Gigantin, welche im Todeskampf alles zermalmt, was in den Bereich ihrer Hände kommt. Es erwarteten uns dort vielleicht schreckliche Szenen, welche wir ihr ersparen wollten. Als sie aber hörte, dass wir ihren Sohn suchen wollten, erhielt sie ihre Tatkraft zurück. Es half weder Bitten noch Zürnen. Wir durften sie nicht zurücklassen. Sie stieg auf und ritt mit. So plötzlich, wie der Regen losgebrochen war, hellte es sich wieder auf. Die Wolken waren verschwunden, wie weggezaubert, und die Sonne lachte vom Himmel herab, als ob gar nichts geschehen sei. Aber wie sah es auf dem Wege aus, welchen wir einzuschlagen hatten? Wohl über 60 Meter breit war die Bahn, welche die Trombe hinter sich gezeichnet hatte. Aller Pflanzenwuchs war wie wegrasiert. Sie hatte Löcher gerissen und wieder mit Trümmern gefüllt, und weit, weit rechts und links über die Bahn hinaus lagen die Blöcke, Steine, Sträucher und sonstigen Massen, welche sie von sich geschleudert hatte. Und nun gar am Berge. Wie sah es da aus? Bereits von Weitem erblickten wir die Verwüstung. Der Strauchwuchs war aus der Erde gerissen, emporgewirbelt, in unentwirrbare Knäuel zusammengedrückt und rechts und links hinweggeschleudert worden. Die Windhose hatte sich eine weite Strecke längs des Berges hin einen Ausweg gesucht und im Grimme darüber, ihn nicht finden zu können, alles Leben in Tod verwandelt. Die nacktgelegten Felsen hatten das Aussehen tief eingehauener Steinbrüche. Die Platanen, über welche ich mich im Vorüberreiten so gefreut hatte, waren kaum mehr zu erkennen. Mannsstarke Stämme lagen samt den Wurzeln aus dem Boden gerissen da. Äste von der Stärke eines Kindes waren wie Taue zusammengedreht worden. Die größte der Platanen hatte alle ihre Hauptäste eingebüßt. Sie bot mit ihren tiefen und lang geschlitzten Risswunden einen bejammernswerten Anblick. Wo aber waren? Ah, da drüben stand ein indianisch gesatteltes Pferd. Ein Rotschimmel an einen gewaltigen, chaotisch verfitzten Gesträucherballen, an dessen Blättern es lüstern knabberte. Das war das Pferd des kleinen Hirsch. Wo das Tier war, musste auch der Besitzer sein. Wir ritten hin und siehe da. Eine mächtige Platane war ausgerissen worden. Im Umstürzen hatte sie mit den zähen, unzerreißbaren Wurzeln den ihr bisher gehörigen Grund und Boden emporgewuchtet. Unter diesem ungeheuren Wurzelballen gähnte ein breites, tiefes, höhlenartig nach innen verlaufendes Loch, und da saßen der blonde Josef und der junge Apache, von den Wurzeln wie von einem für den Regen undurchdringlichen Dach beschirmt. Sie lachten uns vergnügt entgegen. Die Mutter stieg in Eile hinab, den Sohn an ihr Herz zu drücken. Der Apache aber sprang herauf und fragte: »Glauben nun meine weißen Brüder, dass ich das Anzeichen des sehr hungrigen Windes kenne?«
»Wir glauben es«, antwortete ich. »Wie aber habt ihr euch gerettet?«
Der kleine Hirsch hatte sein Pferd tief im Gebüsch versteckt. Er holte es und setzte sich mit dem blauäugigen Bleichgesichte darauf, um dem Winde zu entfliehen. Als dieser sich gesättigt hatte, ritt Ischerschitur hierher und fand, was er mit dem kleinen Bleichgesichte seit 3 Tagen gesucht hatte.«
»Du bist mit Josef heimlich zusammengekommen?«
»Ein Gottesurteil. Ein Gottesurteil.«
»Ja, er ist der Sohn des Mannes mit den Beuteln, welcher hier ermordet wurde. Komm und siehe, wo die brennende Pfeife die Nuggets vergraben hatte.«
Er führte uns an die andere Seite des Wurzelballens. Dort war in der Nähe des Stammes die Erde auseinandergeborsten, und wir erblickten 2, allerdings vom Moder weiß-grau gewordene Ledersäckchen, welche sich bei näherer Besichtigung als mit Goldstaub und Goldkörnern gefüllt erwiesen. Josef wusste bereits alles. Als nun seine Mutter erfuhr, was ich bereits erraten hatte, die Ermordung ihres ersten Mannes, wollte sie vor Jammer in die Knie brechen. Einen Trost bot freilich der unerwartete Besitz des wertvollen Metalles, doch war es ihr fast unmöglich, an denselben zu glauben. Auf ihre Fragen erzählte der Indianer:
»Der brüllende Stier war mein Vater. Er machte sich mit der brennenden Pfeife seinem Bruder auf um den großen Vater der Bleichgesichter zu besuchen und ihm die Wünsche der Apachen mitzuteilen. Die beiden Häuptlinge ritten nach Westen. Sie kamen dazu, wie drei Bleichgesichter einen Weißen ermordeten, weil er Gold gefunden hatte. Zwei von den Mördern waren das böse Auge und die stehlende Hand. Den dritten kannten sie nicht. Sie straften den Mord und töteten das böse Auge und den dritten. Die stehlende Hand entkam, nachdem sie meinen Vater erschossen hatte. Die brennende Pfeife folgte ihn, nachdem sie das Gold vergraben und die Leiche des brüllenden Büffel zu sich aufs Pferd genommen hatte, konnte ihn aber nicht erreichen. Brennende Pfeife begrub den Bruder da, wo ich ihn in 2 Tagen finden werde, und ritt allein nach Washington. Der Bruder musste gerecht werden. Ich musste ihn rächen, denn ich bin sein Sohn. Aber es verging eine lange Zeit, weil ich noch klein war. Dann aber machte ich mich auf, um mir den Skalp des Mörders zu holen. Denn dann bin ich ein Krieger und darf ein Feuerrohr tragen. Der Mörder wohnte in der Hütte des Ermordeten. Er hatte das Weib desselben zu seiner Squaw gemacht. Dadurch wurde die Hütte sein Eigentum, und er konnte nach dem Schatze suchen. Als die Frau diese Eröffnung vernahm, stieß sie einen Schrei des Entsetzens aus und fiel in Ohnmacht. Ihr zweiter Mann war der Mörder des ersten. »Nun sollt ihr die stehlende Hand sehen«, sagte der Apache. »Folgt mir.« Josef blieb bei seiner besinnungslosen Mutter zurück, welche wir die Besinnungslosigkeit wohl gönnten. Salters und ich folgten dem Indianer zu der großen Platane. Dort lag Rawlins an der Erde unter einem der wohl 3 Fuß im Durchmesser haltenden Hauptäste, welche auf ihn gefallen war und ihm die Beine bis herab an den Leib vollständig zermalmt hatte. »Hier liegt er«, sagte der Apache. »Ich wollte mir seinen Skalp holen, aber der große Geist hat ihn gerichtet. Ich nehme nur den Skalp eines Mannes, den ich besiegt habe. Diesen hier hat der Zorn des gerechten Manitou erschlagen, an demselben Orte, an welchem er den Mord beging. Verstehst du nun die Schrift, welche ich dir zu lesen gab?« »Vollständig«, antwortete ich. »Brennende Pfeife kann nicht schreiben. Er hat die Schrift von dem großen Häuptlinge Winnetou machen lassen, dem er alles erzählte. Du bist der Bruder dieses berühmten Kriegers, und darum will ich dir die Schrift schenken. Siehe, der Elende öffnet die Augen. Vielleicht kannst du noch mit ihm sprechen, ich aber gehe. Er ist der Mörder meines Vaters. Ich hätte ihn getötet, aber sein Wimmern mag ich nicht hören. Der rote Mann hat auch ein Herz, gerade wie das weiße Bleichgesicht. Er will schnell strafen, aber nicht langsam martern.« Er kehrte zu Josef und dessen Mutter zurück. Wir aber hatten noch eine schlimmere Viertelstunde zu überstehen, die Sterbeminuten des Mörders. Das Bewusstsein kehrte ihm zurück. Er fühlte, dass der Tod ihm nahe sei und gestand alles. Zwar fehlte ihm die Kraft zur zusammenhängenden Rede, aber er konnte unsere Fragen doch mit Ja oder Nein beantworten. So erfuhren wir, was wir uns eigentlich selbst schon ergänzen konnten. Er hatte bemerkt, dass der ihn verfolgende brüllende Stier die Nuggets nicht bei sich führte, sie also vergraben hatte. Er führte den Indianer irre und kehrte nach dem Schauplatz des Überfalles zurück. Dort machte er unter vieler Mühe ein Loch für die Leichen, damit der Mord ein Geheimnis bleibe. Einige Tage später schoss er auch noch den Bruder des Ermordeten nieder, um sich bei der Frau als willkommener Beschützer einführen zu können. Dann konnte er in aller Bequemlichkeit nach dem Golde suchen. Es gelang alles, nur die Hauptsache nicht. Er konnte die Nuggets nicht finden. Der Durst nach dem Golde und die Qualen seines Gewissens brachten ihn dem Wahnsinn nahe. Er litt keinen Fremden, damit ja nicht durch irgendeinen Zufall etwas entdeckt werde. So waren Will und ich abgewiesen worden, und so hatte er auch den kleinen Hirsch fortgejagt, welcher sich lahm stellte, um unter diesem Vorwande bei ihm Eintritt zu erhalten. Gott richtete ihn nach seiner Allgerechtigkeit. Gerade jetzt lag der Mörder auf der Stelle im Sterben, unter welcher die Gebeine der von ihm Verscharrten lagen, und noch in seinen letzten Augenblicken musste er von uns erfahren, dass das so lange vergebens gesuchte Gold gefunden worden und in die Hände des von ihm gehassten Knaben komme. Und doch verfuhr der Barmherzige noch gnädig mit ihm. Die zermalmten Glieder verursachten ihm keine Schmerzen. Er schlief ein, ohne einen Seufzer auszustoßen.
Wir meldeten seinem Weibe das Geschehene. Sie mochte ihn nicht sehen und tat recht daran. Wir zwei haben ihm das Grab gemacht und ein Vaterunser über demselben gebetet. Der kleine Hirsch ritt bald von dann. Er ließ sich nicht halten. Und als die schwer geprüfte Frau ihm einen Teil des Goldes anbot, sagte er stolz:
»Behalte deinen Staub. Der Apache weiß, wo Gold in Menge zu finden ist, aber er sagt es keinem Menschen und verachtet es. Der große Geist hat den Menschen erschaffen, nicht dass er reich, sondern dass er gut werde. Möge er dir von nun an so viel Glück geben, wie du bisher Leid erfahren hast.«
Er stieg auf und ritt von dannen. Am anderen Vormittag verließen auch wir die Gegend, Josef und seine Mutter mit uns nehmend. Der alte Gaul trug das Gold, der Fuchs die Lady und mein Brauner den Knaben. Will und ich schritten nebenher. Im nächsten Settlement, wo Mutter und Sohn eine bessere Reisegelegenheit abwarten konnten, nahmen wir Abschied von ihnen, denen die Windhose so schlimme Aufklärung, dafür aber auch die Mittel zu einer besseren Existenz gebracht hatte. Und was aus Josef und dem kleinen Hirsch geworden ist? Der Apache ist jetzt ein berühmter Krieger, und aus dem blauäugigen Josef ist, so jung er noch ist, ein tüchtiger Regierungsbeamter geworden, welcher vor nicht gar langer Zeit im Felsengebirge ein höchst wunderbares Wiedersehen mit dem großen Hirsch gefeiert hat. Doch davon vielleicht das nächste Mal.